Hier sind wir zum Gruße und willkommen zu Folge 1 des Ulysses Podcast. Ich bin Zoe von der DSA-Redaktion und ich habe hier bei mir Alex.
Hallo zusammen.
Und Johannes.
Huhu.
Unser Thema heute ist die Frage, wie entsteht ein DSA-Buch? Um dieser Frage nachzugehen, haben wir 12 göttergefällige Schritte identifiziert und die jeweils in 3 Phasen aufgeteilt. In Phase 1 behandeln wir 3 Schritte der Vorarbeit, die Idee und so weiter. In Phase 2 geht es dann um die tatsächliche Erstellung und Phase 3 befasst sich mit der Nachbearbeitung von Texten und der tatsächlichen Produktion im Sinne von Druck. Beginnen wir doch direkt mit Schritt 1 von Phase 1, der Pitch. Johannes, was ist ein Pitch?
Ein Pitch. Ein Pitch kann man sich so ein bisschen vorstellen wie das Verkaufsargument für eine Idee. So ein Pitch ist in der Regel nicht lang, manchmal nur ein paar Zeilen, manchmal bis zu einer halben Seite. Und da sollte möglichst alles drinstehen, was dem Leser erklärt, warum denn die Idee, um die es gerade geht, ein Abenteuerband, ein Quellenband, was auch immer, eine richtig dufte Idee ist.
Und wenn wir dann so eine Idee haben, worauf achten wir dann besonders? Also stell dir vor, ich wäre ein DSA-Fan und noch nicht Teil der Redaktion und ich hätte richtig Lust, mein DSA-Buch mitzugestalten. Was muss ich in einem Pitch anbringen, damit du sagst, den will ich haben?
Na gut, das ist natürlich immer so ein bisschen vom persönlichen Geschmack beeinflusst, aber wichtig ist vor allem, dass es bei einem Pitch nicht primär darum geht, Spannungsbogen aufzubauen oder sowas. Also ein Pitch sollte nicht künstlich Informationen zurückhalten, nur um spannend zu wirken dadurch. In einem Pitch muss klar ersichtlich sein, worum geht's, an wen richtet sich so ein Produkt möglicherweise, wen könnte man damit erreichen und warum sollte ich überhaupt meine Zeit mit diesem Projekt, warum soll ich da Zeit drauf anwenden?
Also angenommen, der Pitch gefällt uns als Redaktion und wir sehen Potenzial für ein cooles Produkt, dann wäre der nächste Schritt, ein Exposé zu bestellen. Alex, was ist ein Exposé?
Ja, zunächst einmal muss man dazu sagen, diese Form des Pitches ist auch notwendig, damit wir nicht fertige Produkte schon erhalten. Das ist nämlich etwas, was wir normalerweise nie annehmen, sondern wir gehen immer den Weg, es von einem Pitch bis zu einem fertigen Produkt auch angehen zu lassen, damit wir sehen, was da auf uns zukommt. Das Exposé ist quasi der nächste Schritt und eine Verfeinerung des Pitches. Der Pitch ist ja im Grunde genommen nur eine ganz knappe Idee, ein paar Sätze und für was auch dieses Produkt gut sein soll. Während das Exposé dann schon sehr ausführlich auf etwa einer halben bis vielleicht etwa 3 Seiten, je nach Produkt, dann genauer darstellt, um was es geht. Das kann bei einem Abenteuer beispielsweise ein grober Handlungsverlauf sein, die Storyline bei einem Quellenband wird vorgestellt, wie die einzelnen Kapitel grob umfasst sind und was das Thema ist. Und das ganze Exposé soll quasi uns erstens zeigen, hat sich der Autor Gedanken gemacht und ist diese Idee halt auch tatsächlich für unser Programm, was wir uns überlegt haben, überhaupt sinnvoll.
Wenn wir das eben dann vorliegen haben, Exposé ist ja eigentlich schon eine Textform, auf deren Grundlage man ziemlich viel diskutieren kann, weil schon feststeht, ob die Idee begeistern kann, ob es zum Beispiel ein Abenteuer ist, das in den Metaplot passt, ob es ein Produkt ist, das vielleicht an andere Produkte anschließen kann, die in Entwicklung sind oder schon erschienen. Aber manchmal kann es vorkommen, dass neue Produktarten zum Beispiel angestrebt werden, die so noch gar nicht etabliert sind. Und in dem Fall fordern wir manchmal ein Treatment an, was im Prinzip eine ausführlichere Version des Exposé ist. Johannes, kannst du unseren Zuhörern erklären, was auf einen zukommt, wenn man ein Treatment erstellen muss aus seinem Exposé?
Ich kann es versuchen. Tatsächlich ist, das ist so, also diese gesamte Texterstellung, diese Hierarchie, die aufeinander aufbaut, ist was, das musste ich von neu auf lernen, als ich hier in der Redaktion angefangen habe. Also in dem Bereich, aus dem ich kam, gab es sowas halt überhaupt nicht. Und gerade von außen betrachtet fällt es manchmal ein bisschen schwierig zu beurteilen, warum wir denn genau diesen Weg gehen, warum wir da diese Schritte nacheinander machen. Nach einem Exposé sind eben schon die ganzen Rahmenbedingungen geklärt. Es ist klar, wo wollen wir mit dem Produkt hin? Was ist das Ziel des ganzen Projekts? Aber der Weg dahin steht halt noch so ein bisschen in den Sternen. Und ein Treatment ist dann ja meist gut dafür geeignet, eben sich zwar noch nicht auf die Details festzulegen, die kommen erst später, aber dann schon mal zu Ende zu diskutieren, was ist denn jetzt zum Beispiel der Handlungsbogen eines Abenteuers, also der komplette Plot wird im Treatment festgelegt und wird danach auch nicht mehr geändert. Bei anderen Produkten geht es dann zum Beispiel um Dinge wie, okay, was für eine Konzeption, was für Einzelteile brauchen wir dafür, was sind die Einzelinformationen, die wir darin zusammenfassen wollen. Das Ganze bekommt schon mal so eine gewisse Struktur, aber man verliert sich noch nicht in Einzelheiten. Also das Treatment... Schon sehr, ja. Das Treatment ist halt der Prozess, in dem sich Redaktion und Autoren darauf verständigen, was soll eigentlich nachher in diesem Produkt drinstehen.
Aber eben nicht so sehr in dem Maße von wegen, werden es jetzt 5 Seiten mehr oder weniger, wollen wir dieses kleine Unterkapitel noch einfügen, sondern es ist mehr noch auf der Ebene von, wenn du jetzt diesen Handlungsstrang entwickelst, funktioniert das mit den Figuren, die du vorschlägst, überhaupt? Wie wäre es, wenn wir eine andere benutzen würden? Ob der Autor denn überhaupt sich vorstellen kann, dass das dann immer noch sinnvoll ist, was alles geplant ist, wenn es zum Beispiel bestimmte Personen sind, die schon eine Geschichte haben, die schon sehr bekannt sind und keine neuen. Sowas alles wird in einem Treatment dann nochmal genauer erläutert, damit wir eine Grundlage haben, um zu entscheiden, ob sich das lohnen würde.
Das Treatment ist tatsächlich dann auch die Stelle, an der wir logische Fehler suchen würden. Deswegen ist es sehr wichtig, dass nach Finalisierung des Treatments eben alles Inhaltliche feststeht. In späteren Schritten sollte sich an der Grundstruktur des Abenteuers oder des Quellenbandes eigentlich nichts mehr ändern.
Genau, und deswegen haben wir dann auch schon Phase 2 quasi begonnen, nämlich die Phase, in der das Produkt tatsächlich entwickelt wird. Wir sind also zufrieden mit einer Idee, haben schon geklärt, wie das aussehen wird, haben ein paar Gedankenspiele angestellt, wie sich das in unsere Produktionsprozesse einfügen würde, ob Kapazitäten vorhanden sind. Denn wir wissen zum Beispiel auch schon ungefähr, was der Umfang des Produktes sein wird. Aber was jetzt noch fehlt, ist eine Outline. Eine Outline ist quasi ein Fahrplan, in dem schon wirklich haargenau festgehalten ist, wie das Produkt aufgebaut sein wird. Da wird schon die Kapitelstruktur angelegt, da wird schon festgelegt, wie die Personen heißen, wann sie auftauchen, wenn es bei einem Abenteuer zum Beispiel eine Outline für ein Abenteuer ist oder bei einem Regelwerk, zum Beispiel aktuell das Pandemonium, das erschienen ist vor mittelkurzer Zeit, da wird dann schon festgelegt, welche Dämonen sind im Band, welche Zusatzregeln werden benötigt, damit nichts vergessen wird, zum Beispiel Zauber, die sie können, die nicht im Grundregelwerk sind, all diese Dinge, die später zu Fallstricken werden könnten, wenn man eben keinen richtigen Plan angelegt hat. Alex, was würdest du sagen, sind die größten Fallstricke für eine gute Outline?
Ohne Outline hat eine ganze Menge von Fallstricken. Für uns Redakteure ist es tatsächlich nicht so das große Problem, da durchzusteigen und die auch zu entwickeln. Das ist zwar durchaus eine Menge Arbeit, aber ich glaube, das Hauptproblem ist, wenn Autoren das selbst machen müssen und noch nicht so eine richtige Vorstellung haben, wie detailliert einige Sachen betrachtet werden müssen. Es fängt dabei an, dass ja in dieser Outline ja nicht nur eine Kapitelstruktur genauer vorgegeben ist, sondern wir gehen so weit runter, dass sogar die Zeichenmengen für bestimmte Themen schon dort grob vorgegeben sind. Also nicht auf das Zeichen genau, aber die Zeichenzahlen haben ja auch etwas mit den Druckseiten zu tun, die später herauskommen. Deswegen muss man sehr genau planen, wie viel Raum ein Thema einnimmt. Und gerade bei regeltechnischen Elementen, beispielsweise einem zusätzlichen Zauber oder einem Regelanhang, der zu Beginn gar nicht so stark bedacht worden ist, täuschen sich auch manchmal die Autoren, wie viel Platz es dann wirklich in Anspruch nimmt. Plus auch die Illustrationen müssen da schon ja eingeplant sein. Und alles zusammen, das ist für unerfahrene Autoren noch nicht so ganz einfach. Und selbst unsere erfahrenen Autoren wissen manchmal nicht ganz genau, wie viel Platz wirklich etwas in Anspruch nimmt. Aber dafür sind wir ja auch dann da und kontrollieren diese Outlines dann nochmal genauer nach. Also es ist, glaube ich, vor allen Dingen so die Zeichenverteilung und wie viel Platz und Raum man für etwas hat, was der größte Punkt ist, worüber man stolpern kann.
Die Outline ist damit ja quasi auch der Schritt, wo der Dialog zwischen Redaktion und Autor eigentlich am stärksten, am intensivsten ist. Weil natürlich am Anfang, wenn ein Pitch eingereicht wird, wollen wir den erstmal so stehen lassen, wie er ist, weil der Autor ja auch motiviert sein muss, weil dann entsprechende Triebkraft hinter der Idee und hinter dem Projekt stehen muss, damit auch alles tatsächlich irgendwann so gut wird, wie es sein kann. Bei der Outline aber ist ja eben schon alles verhandelt eigentlich. Die Ideen sind schon quasi als Grundbaustein gelegt. Und dann geht es dann daran, wirklich zu diskutieren auch manchmal darüber, wie viel Raum manche Dinge einnehmen sollen. Zum Glück sind unsere Autoren alle super umgänglich und Kompromisse werden schnell gefunden. Aber gerade wenn halt eben Zusatzregeln auftauchen für Dinge, die in der Geschichte eingesetzt wurden, aber eben als Geschichte geplant waren und gar nicht in Regelform, gibt es natürlich immer Momente, wo manchmal gestrichen werden muss und so weiter. Johannes, hast du da vielleicht irgendeine Geschichte für uns?
Erfahrungsgemäß kann ich auf jeden Fall sagen, dass die Outline tendenziell der Schritt ist, mit dem sich gerade neue Autoren immer deutlich am schwersten tun. Die Abläufe bei uns in der Redaktion sehen eben vor, dass Abenteuer nicht einfach so von jetzt auf gleich fertig geschrieben werden und wir die dann eben veröffentlichen. Die entstehen in einem ständigen Dialog mit uns als Redakteuren, teilweise auch mit anderen freien Mitarbeitern, die noch ihre Meinung dazugeben. Und entsprechend ist es unerlässlich, dass man als Autor eben auch in der Lage ist, seine eigenen Ideen und seine eigenen Vorstellungen von dem fertigen Buch immer mal wieder zu hinterfragen. Und das wird in der Outline am deutlichsten. Zudem haben viele Autoren einfach wenig Gefühl, ganz naturgemäß wenig Gefühl für Zeichenzahlen, wie viele Zeichen passen auf so eine Seite drauf, wie lang muss ein Abschnitt sein, damit da alles reinpasst, was ich sagen möchte. Und teilweise müssen wir den Autoren da so ein bisschen in die Parade fahren und sagen, ja, schöne Idee, aber auf der Seitenzahl wird das so einfach nicht funktionieren.
Genau, und mit Voraussicht auf die Outline werden halt auch viele Pitches leider abgelehnt, weil manche Ideen einfach zu groß sind, um sie in etablierten Formaten unterzubringen. Wobei natürlich immer von uns eine Sammlung erstellt wird mit allem, was wir so bekommen, falls dann doch irgendwann mal wieder der Moment gekommen ist, in dem sowas relevant werden könnte. Aber mit der Outline ist dann auch erstmal wirklich das Handwerkszeug überprüft worden, mit dem man es dann zu tun hat, ob der Autor tatsächlich es auf die Reihe kriegt, sowas zu schreiben, gerade wenn es ein Erstlingswerk ist. Weil von der Outline zum Manuskript ist der Schritt eigentlich dann gar nicht mehr so weit, wenn die Outline wirklich gut ist. Ein Manuskript ist zwar umfangreicher, aber die Outline enthält eben schon wirklich alles exakt so vorgeplant, wie es dann sein soll. Dinge ändern sich manchmal auch spontan natürlich, aber idealerweise ist so der Plan.
Und gerade bei Abenteuern kann so eine Outline auch schon fast halb so groß wie das fertige Abenteuer sein.
Zum Beispiel bei Heldenwerken passiert das relativ regelmäßig.
Man kann vielleicht noch ergänzen, damit ihr eine Vorstellung habt, wie lang so eine Outline ist. Grob Pi mal Daumen ist sie ungefähr 20% von dem Umfang des eigentlichen Werkes, was man dann veröffentlicht. Also es kann auch gut sein, eine Regionalspielhilfe mit knapp 200 Seiten, dass man dann eine 20- bis 30-seitige Outline hat. Ich glaube, es gab auch schon mal welche, die etwas größer waren. Das ist also auch schon ein gewaltiges Werk. Es hilft aber tatsächlich eigentlich danach in jeder Phase, weil wenn es eine gute Outline ist, dann muss man praktisch nur noch die einzelnen Abschnitte wirklich dann mit Leben füllen. Man hat praktisch eigentlich schon alle Vorgaben für die einzelnen Abschnitte, die man schreiben muss.
Noch eine Ergänzung von mir, gerade bei der Erstellung einer Regionalspielhilfe fällt auch auf, dass eine Outline nicht eben eine Materialsammlung ist, das heißt, man sucht alles zusammen, was es so gibt, sondern es ist schon das Produkt eines Prozesses der Auslese und der Kondensierung und der Weiterentwicklung von Themen, die bereits in früheren Editionen zum Beispiel aufgegriffen wurden. Das heißt, was reine Arbeitszeit angeht, kann eine Outline durchaus genauso lange wie ein Manuskript in der Erstellung dauern, vielleicht sogar länger. Ich würde fast sagen, sogar meistens sogar länger, wenn man alle wirklich die komplette Recherche mit einbezieht. Weil von der Outline zum Manuskript überzugehen, ist eben mehr eine Übersetzungsarbeit, während eine Outline wirklich mehr wie eine Hausarbeit zu schreiben ist eigentlich.
Ja, das ist ein guter Vergleich.
Dann haben wir eine Outline idealerweise erstellt in Schritt 4 von 12. Ein Großteil der Arbeit ist getan, aber dann kommen eben noch ganz wichtige Dinge, zum Beispiel Punkt 5, die Illustrationsbeschreibung. Johannes, du weißt doch bestimmt, worauf man da achten muss. Was macht eine gute Illustrationsbeschreibung aus?
Eigentlich, also diejenigen, die am besten wissen, worauf man da achten muss, sind ohne Frage unsere Art Direction, also zum Beispiel Nadine Schäkel oder Mike Schmidt. Es kann verdammt viel schiefgehen bei so einer Illustrationsbeschreibung. Gerade Illustrationen sind da auch eine Sache, die entstehen in den Köpfen der Autoren schon deutlich, meistens lange bevor es überhaupt wirklich an den Text rangeht. Und so ein Bild mit Worten zu beschreiben, die Idee zu transportieren, dass das Bild, was danach rauskommt, ungefähr so ähnlich ist, ist schwierig. Mitunter werden Aufträge für Illustrationen auch an Künstler vergeben, die vielleicht von Aventurien überhaupt gar keine Ahnung haben. Entsprechend können die auch mit Beschreibungen wie junge Frau mit thulamidischem Aussehen absolut nichts anfangen. Da muss man eben bei den Illustrationsbeschreibungen darauf achten, dass dass die Ideen möglichst ohne aventurische Fachbegriffe auskommen und die Illustratoren alles rauslesen können, was sie brauchen, um das Bild so anzulegen, wie es vorgestellt war.
Ja, als kleine Ergänzung möchte ich da anfügen, wie ihr vielleicht seht, ist die Vorstellung falsch, dass ein Manuskript, also praktisch der Text vollständig vorliegt und man dann erst Illustrationsbeschreibung für die Art Direction anfertigt. Nein, normalerweise ist es so, dass wenn die Outline sehr gut war und wir den optimalen Weg gewählt haben, dann steht in dieser Outline auch drin, wo welche Bilder schon hinbekommen. Und dementsprechend können wir diesen Schritt, die Illustrationsbeschreibung anfertigen, danach schon anfertigen. In einigen Fällen ist es so, dass die Redakteure das machen, wenn das Produkte sind, die größtenteils sie selbst auch als Mitautoren betreuen. Aber normalerweise geben wir das dann mit einem Leitfaden, wie man diese Beschreibung auch anfertigt, an die Illustratoren bzw. die Autoren ab, die das für die Illustratoren anfertigen.
Genau. Während die Outline quasi fertig ist und dann die Illustrationsbeschreibungen auf Basis der Outline erstellt werden, ist im Prinzip der Autor auch schon damit beauftragt, das Manuskript zu erstellen. Also den fertigen Text, den wir dann später auch in ein Layout überführen und drucken werden. Gleichzeitig zu der Illustrationsbeschreibung oder ungefähr zeitlich in der Nähe werden auch Werbetexte erstellt. Das ist unser Punkt 6. Bei Werbetexten gibt es natürlich relativ klare Vorlagen, wie der Umfang so ist, die einfach durch Plattformen vorgegeben sind, die wir nutzen. Zum Beispiel ein Facebook-Post hat halt so und so viele Zeichen. Man fügt idealerweise noch Bilder, vielleicht sogar ein Video an. Genauso funktioniert das mit anderen Social-Media-Plattformen. Was ist denn so unser Lieblingswerbetextsorte? Gibt es irgendeinen Werbetext, den wir selber schreiben, der Spaß macht zu schreiben? Wer ist dafür eigentlich zuständig, Johannes?
Optimalerweise machen das die Autoren selbst und dann haben wir die fertigen Texte vorliegen. Das klappt nicht immer so ganz perfekt. Texte, die häufig als Werbetexte mitverwendet werden, sind einfach Klappentexte. Also der Text, der hinten auf dem Buch draufsteht und den Inhalt so ein bisschen beschreibt. Der muss früher oder später sowieso geschrieben werden. Häufig machen wir sowas auch selbst und dann taucht er auch in zum Beispiel im F-Shop auf oder in irgendwelchen Social-Media-Posts. Die ein oder anderen von euch haben sicher auch schon mal einen Werkstattbericht gesehen. Das ist so eine Art, ja, so ein Tagebuch, das der Autor während seiner Textarbeit nebenher anfertigt und was so ein bisschen Einblick in die Arbeit und in die Gedankengänge gibt, die er während des Schreibens hatte. Die sind eigentlich immer sehr spannend und natürlich gibt es auch immer
mal wieder. Wo finde ich denn sowas, Johannes? Das ist ein Werkstattbericht. Wo begegnet mir der denn?
Einige von denen veröffentlichen wir einfach direkt auf den Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel Facebook. Andere, besonders die längeren, packen wir auf unsere Website und verweisen die dann in der Neuigkeiten-Rubrik. Und mitunter schafft es auch mal der ein oder andere in den Werbeteil des aventurischen Boten. Ich habe ein paar Streams verfolgt in letzter Zeit, aus denen ich gelernt habe, dass viele den Werbeteil des aventurischen Botens überhaupt gar nicht lesen. Ich nehme da ein wenig persönlichen Anstoß daran, weil ich den meistens selbst zusammenstelle. ich sorge auf jeden Fall dafür, dass da immer mal wieder was Interessantes drin ist, was auch anderswo einfach nicht veröffentlicht wird. Ab und zu ist es halt ein Werkstattbericht. In der vorletzten Ausgabe waren das einige Artikel, die im Zusammenhang mit dem Abenteuer Eiserne Flammen standen. Also es lohnt sich immer mal wieder auch in den Werbeteil des Aventurischen Boten zu schauen.
Genau, denn Werbung ist nicht einfach nur hier, neue Dinge, seht sie euch an, sondern tatsächlich auch Hintergrundmaterial von Autoren, von uns, wo wir ein bisschen was darüber sagen, wie Produkte entstanden sind.
Als Ergänzung möchte ich noch hinzufügen, als jemand, der jetzt mittlerweile, glaube ich, schon mehrere Dutzend Klappentexte geschrieben hat für ganz, ganz viele Produkte. Aus meiner Sicht als Autor, nicht als Redakteur, sondern als Autor, ist ein Klappentext und auch alles, was mit Werbetexten zu tun hat, teilweise der anstrengendste Teil an einem Buch. Es ist nämlich oft so, dass man selbst sich sehr schwer damit tut, das Buch zu bewerben als Autor. Und das ist gar nicht so einfach. Ich habe immer das Gefühl, dass ich da sehr, sehr viel Zeit aufwende, dass das schön klingt und auch spannend erzählt ist. Und ich muss zugeben, ich tue mich ein bisschen schwer damit. Und ich habe den Eindruck, das geht nicht nur mir so, sondern auch vielen Autoren.
Es ist ja auch schwierig, ein Buch zusammenzufassen, das man selbst geschrieben hat, weil einem dann manchmal gar nicht so klar ist, was die Punkte sind, die jemanden interessieren könnten, der gar keine Ahnung hat, was ihn erwartet. Also was man schon verraten darf, bei Abenteuer natürlich auch besonders schwierig. Bei Regeln- und Quellenbänden, die in der Regel so umfangreich sind, dass man gar nicht alles nennen kann, muss man erstmal eine Auswahl treffen über die Dinge, die einem besonders wichtig sind, die man dann auf dem Klappentext nennt. Beim Herbarium ist mir das sehr schwer gefallen, weil tatsächlich so viel drin ist, dass man nicht alles nennen kann, ohne halt einfach eine krude Liste anzugeben, die so gar keinen Spaß beim Lesen macht. Insofern, Klappentexte sind tatsächlich auch eine Kunst für sich.
Und man darf natürlich auch nicht vergessen, wir wollen ja auch nicht einfach Spoiler verraten auf Klappentexten. Deswegen muss man manchmal sehr genau abwägen und auch Sachen umschiffen, damit man nichts verrät. Oder es zumindest so allgemein darstellen, dass der große Spoiler jetzt zumindest nicht verraten wird. Aber das ist manchmal gar nicht so möglich, alles tatsächlich draußen zu lassen aus so einem Text. Deswegen, das ist schon meiner Meinung nach einer der schwierigsten Teile.
Es ist gerade auch dann schwierig, weil wir nicht wissen, wer das Produkt in die Hand nimmt. Wird es denn Spielleiter sein? Ist es ein Spieler? Es kann natürlich auch passieren, dass Spieler ein Abenteuer finden und der Klappentext klingt so cool, dass sie es spielen möchten, ihrer Gruppe vorschlagen. Dann sollten sie idealerweise natürlich noch nichts wissen, was sie erst im Abenteuer erfahren sollen. Gleichzeitig muss der Spielleiter vom Klappentext ja auch schon ein bisschen wissen, ob es für seine Gruppe geeignet ist. Dafür haben wir ja immer Kategorien angegeben zur Komplexität, zur Region des Abenteuers, in welcher Zeit es spielt. Und trotzdem muss der Klappentext ja auch noch mehr bringen als das. Eben sowohl jemanden, der ein Spiel vorbereitet, als auch jemanden, der es dann spielt, abzuholen. Das hat seine Schwierigkeiten. Aber ich finde, es macht auch Spaß, weil so ein sehr limitierender Umfang fordert er natürlich auch heraus. Und das finde ich ganz spannend als Autor persönlich.
Ich finde es, mir fällt gerade spontan ein, irgendwie kriegt man nie wirklich Feedback zu Klappentexten, oder?
Doch, ich finde zum Beispiel beim Aventurischen Boten diese Werbetexte zumindest so toll, die jedes Mal durchfahren. Nein, also ich glaube, ein Klappentext, da berichten die wenigsten Leser darüber. Man liest ihn sich durch und wenn einem das zusagt, glaube ich, dann greift man schon mal eher zu diesem Buch. Aber da kriegst du natürlich jetzt nicht sonderlich viel Feedback, aber ich glaube
Aber das finde ich mal spannend.
Das ist völlig richtig, aber es ist auch so.
Das ist eine Feedback. Bestellung.
Das, ja, genau, ja. Wenn der ein oder andere Zuhörer sich vielleicht an einen Klappentext erinnert, den sie oder er in letzter Zeit mit besonders viel Wohlwollen oder besonders viel Widerwillen gelesen hat, lasst es uns
vielleicht
doch wissen.
Auch im Vergleich zu Eindruck vor dem Spielen oder Lesen des Produktes und danach, passt das zusammen? Ist das gut so gewesen? Kann man auch mal ein paar Worte zu verlieren. Wir freuen uns darüber.
Finde ich mal interessant.
So, Werbetexte sind erstellt. Dann kommt schon das Manuskript. Der wichtigste Teil eines Buches. Wobei, das ist streitbar.
Ansichtssache.
Das ist Ansichtssache. Alles ist Ansichtssache. Auf jeden Fall, das Manuskript ohne Manuskript kein Buch. Alex, wenn ich so ein Manuskript öffne, ich kriege so eine Datei zugeschickt von einem Autor, was sehe ich dann? Wie sieht das aus?
Also hoffentlich siehst du zunächst einmal ein paar Buchstaben, die Wörter bilden. Aber wenn wir ein Manuskript bekommen, ist es normalerweise einer der ersten Schritte, gerade bei längeren Produkten, ob das sogenannte Format auch stimmt. Das bedeutet, sind die Überschriften alle richtig sortiert in der richtigen Überschriftenhierarchie, also Größe quasi angegeben? Sind die Abschnitte vorhanden, die wir in der Outline festgelegt haben? Und stimmen auch die Zeichenzahlen mit den Vorgaben der Outline? Das ist praktisch so erstmal der ultimative Check, ob da auch alles in Ordnung ist. Wenn das nicht der Fall ist, glücklicherweise ist es meistens, naja, zumindest zu 98% der Fall, nehmen wir das dann auch an. Wenn es nicht der Fall ist, dann muss der Autor das auch sofort nachbessern. Also es gibt da bei unseren Verträgen, die wir mit den Autoren haben, auch klare Richtlinien, wie Sachen abgegeben werden müssen. Aber wie gesagt, in der Regel ist das eigentlich nicht so das nennenswerte Problem. Und wenn nicht alles perfekt ist, das ist tatsächlich entschuldbar. Da können wir auch mal nachbessern oder das schnell klären. Aber es muss zumindest schon in weiten Zügen dem entsprechen, was wir erwarten. Und dann geht es für den zuständigen Redakteur darum, natürlich sich auch den Überblick zu verschaffen, ob das, was dort im Detail drin steht, auch angegeben ist. Das heißt, ein Redakteur muss sich diesen Text durchlesen, der angekommen ist.
Gerade den Formatcheck, den erklärt der Alex deutlich kleiner, als er eigentlich ist. Es gibt eine abstruse...
Kläre uns auf!
Es gibt eine absolut abstruse Menge an Details, auf die in Texten für DSA 5 geachtet werden muss. Hat das Apostroph die richtige Ausrichtung? Ist das richtige Anführungszeichen an der richtigen Stelle verwendet worden? Ist denn wirklich genau das kursiv, was kursiv zu sein hat? Ist denn die Vertierung richtig gesetzt? Sind Tabellen so formatiert, wie sie sollten? Sind Probenkästen so ausgewiesen, wie sie gehören? Hat der Bindestrich die richtige Länge im richtigen Zusammenhang? Das klingt furchtbar korinthenkackerisch, möchte ich fast sagen. Aber es sind tatsächlich Dinge, mit denen wir uns von Zeit zu Zeit beschäftigen. Und der ein oder andere Autor achtet da noch nicht so sehr drauf, ist nicht ganz so detailversessen, wie wir es sind. Aber wir führen unsere Schäfchen langsam aber sicher heran.
Vielleicht ergänzen dazu die aufgeführten Punkte von Johannes. Meiner Erfahrung nach werden zumindest beim ersten Mal und manchmal auch in späteren Werken des Autoren fast nie gänzlich zu 100% erfüllt. Die habe ich schon übersprungen quasi, gedanklich. Ja.
Aber wir geben nicht immer die Manuskripte wieder an die Autoren zurück wegen solcher Sachen. Es ist immer nett, wenn der Autor sich während der Texterstellung Gedanken macht darum, das erspart uns viel Arbeit. Aber letzten Endes um die Details müssen wir uns halt tatsächlich einfach kümmern.
Genau. Also, wenn ich jetzt so ein Manuskript öffne, Alex, dann sehe ich doch so rote Markierungen. Was hat es damit auf sich?
Also alles, was an Buchstaben in Rot markiert ist, sind normalerweise Anweisungen, die für das Layout gedacht sind. Also später, wenn das Buch in seine reguläre Form gepresst wird. Das beinhaltet in der Regel, wie groß beispielsweise Überschriften zu sein haben. Also in unserem Manuskript ist es eine ganz normale Standard-Word-Schriftgröße von 12 beispielsweise. Aber da steht dann zum Beispiel so ein Kürzel in Rot dabei wie KÜ, Ü, A oder K. Das bedeutet dann im Sinne von dieser Überschriftenhierarchie, K steht zum Beispiel für einen Kapitelanfang, das ist dann eine besonders große und imposante zweispaltige Überschrift, während KÜ, das ist die kleine Überschrift, nicht wirklich größer ist als reguläre Schrift, aber trotzdem eine Art Überschrift setzen soll. Und oft gibt es dann auch noch natürlich Markierungen, die mit XXX und dann gibt es zum Beispiel einen Pergamentkasten XXX markieren. Da wird einfach dargestellt, dass der Layouter später einen bestimmten Textabschnitt in einen Kasten setzen soll. Und wir haben ganz unterschiedliche Kästen, dementsprechend sind die dann auch unterschiedlich beschriftet. Aber all das, was rot ist, ist speziell für das Layout gedacht.
Idealerweise bauen Autoren ihre Manuskripte, am besten sogar schon in die Outline, solche Angaben mit ein, damit direkt klar wird, hier wird später mein Vorlesekasten sein, hier wird ein Pergamentkasten sein, hier ist eine Tabelle gewünscht, am besten auch schon mit der Angabe, was für Informationen enthalten sein sollen, weil all diese Dinge, zum Beispiel auch beim Layout dann, nicht nur für den Layouter als Zeichen hier das Einbauen bitte wichtig sind, sondern eben auch, um den Umfang zu schätzen, wie viel Platz das dann einnehmen wird. Denn eine Tabelle hat natürlich wesentlich weniger Zeichen als ein Fließtext, nimmt aber viel mehr Platz weg, einfach weil sie anders formatiert werden muss. Genauso ein Pergamentkasten verbraucht mehr Platz als Fließtext, weil der Kasten selbst einen Rand hat und so weiter. Insofern sind das unverzichtbare Angaben, die idealerweise auch, wenn ein Pitch eingereicht wird, irgendwo im Hinterkopf schon mit drin sind bei der Entwicklung bis zum Punkt der Outline.
Man muss dazu sagen, natürlich haben unsere Autoren, gerade die neuen Autoren, vielleicht noch keine ganz klare Vorstellung davon, wie das sein muss. Sie orientieren sich vielleicht auch eher an Sachen, die wir schon hergestellt haben, die sie gelesen haben. Aber es gibt für all diese Dinge auch Leitfäden, die wir den Autoren oder Illustratoren zuschicken können, woran sie sich dann orientieren können. Da steht dann beispielsweise auch drin, was muss kursiv gesetzt sein, was bedeuten diese Überschriftenhierarchien. Und wenn der Autor das auch dann berücksichtigt und genau befolgt, was die wenigsten tun, nein, was schon viele tun, aber manchmal passieren halt dann noch Fehler, dann ist unsere Arbeit natürlich auch deutlich leichter und wir müssen es trotzdem immer nachkontrollieren, weil es kann natürlich auch sein, dass der Autor sich mal vielleicht an einer ganzen Sache geirrt hat oder da kommt kein Kasten hin oder die Überschriftenhierarchie ist vielleicht auch mal nicht ganz richtig. Das korrigieren dann die Redakteure beim Durchlesen.
Genau. Und am Ende haben wir dann hoffentlich ein relativ fehlerfreies und konzises Manuskript, das exakt das abbildet, was in der Outline vorgeschrieben war, nur eben in der Form, wie es dann später auch zu lesen sein wird. Bevor das Ganze in den Druck geht, passieren aber natürlich noch einige viele wichtige Schritte, nämlich zum Beispiel der erste Schritt von Phase 3, das Lektorat. Wie sieht ein Lektorat aus? Was umfasst ein Lektorat? Was ist wichtig dabei? Johannes.
Das Lektorat ist eine überraschend aufwendige Sache. Das läuft in mehreren Schritten. Der erste, der so ein fertiges Manuskript in der Regel dann in die Hände bekommt, ist unser guter Alex. Denn der Alex ist der Herr über alle Regeln und alles, was damit zu tun hat. Und der prüft dann jedes Mal nochmal, ob die Regeln, die sich die Autoren ausgedacht haben für ihr Manuskript, tatsächlich auch Sinn ergeben. Und mitunter ist es auch völlig in Ordnung, wenn ein Autor an irgendeiner Stelle einfach nur einen Platzhalter lässt und dann irgendwie sagt, von wegen hier, bitte Regeln einfügen, bitte diesen Wertekasten für Wolf XY füllen. Und das ist dann ja eine Sache, mit der sich der Alex beschäftigen muss.
Ja, man sollte vielleicht noch ergänzen, es ist wirklich nicht zwingend notwendig, dass ein Autor jetzt sich selbst Regeln auch überlegen muss, die es noch nicht gibt. Es ist natürlich immer sehr dankbar, wenn er auf Bestehendes zurückgreift. Dann kann er das zwar auch markieren oder er kann schon auch einsetzen, beispielsweise schon vorhandene Werte von Gegnern. Aber wenn irgendetwas Neues reinkommen muss, ein Zauber, eine Liturgie noch nicht vorhanden ist oder auch neue Gegnerwerte, kann er schon mit Platzhaltern arbeiten. Tatsächlich sollte man vielleicht noch ergänzen, bei den bestehenden Regeln tun sich durchaus einige Autoren auch manchmal schwerer, aber das ist wie gesagt nichts Schlimmes. Wenn sie uns vorher sagen, dass sie lieber dann auf unsere Hilfe zurückgreifen, ist das auch überhaupt kein Problem. Wenn wir das wissen, können wir das ja auch dementsprechend zeitlich vorbereiten. Aber man sollte nicht unterschätzen, ein Regelcheck, gerade bei längeren Abenteuern, der dauert durchaus auch mal 2 Tage. Da mache ich nichts anderes, als mir das ganze Abenteuer mit allen Verweisen durchlesen, wo Regeln hinführen, ob die Proben stimmen, die Wertekästen und so weiter. Also das ist nicht unaufwendig.
In diesem Schritt wird dann auch überprüft, ob wirklich alle Regeln, die über die Grundvoraussetzungen von Regelwerk und Almanach, die wir ja immer für DSA 5 haben, hinausgehen, auch wirklich enthalten sind. Oft passiert es dann doch, dass ein NSC von Seite der Autorin dann vielleicht nochmal einen Zauber zusätzlich bekommen hat, der allerdings erst in einem Erweiterungsband vorgestellt wurde. Das heißt für uns, der muss nochmal mit rein. Als nächstes geht ein Manuskript dann ins ordentliche Lektorat. Das wird häufig tatsächlich außer Haus gemacht von freien Mitarbeitern. Mittlerweile haben wir auch eine fest angestellte Lektorin, das ist die Frauke, und die wirft all ihre verfügbare Zeit auf unsere Produkte. Und das Lektorat ist tatsächlich eine ziemlich verantwortungsvolle Aufgabe, würde ich sagen, denn das ist so ziemlich die letzte Instanz, die dann nochmal die innere Logik und den Inhalt des Manuskripts überprüft. Ein Lektor liest sich den Text ganz genau durch, findet im idealen Fall möglichst wenige Rechtschreibfehler und prüft, ob das tatsächlich alles Sinn ergibt, ob denn derjenige, für den den Text gedacht ist, auch die Informationen daraus erhält, die angedacht waren. Und eine ganz wichtige Sache, im Lektorat liegen auch schon alle Illustrationen fertig vor. Und der Lektor ist dann in der Regel auch derjenige, der überprüft, ob die Illustrationen zum Text passen, mit dem sie im Manuskript beschrieben werden. Das führt ab und zu mal zu Schwierigkeiten, wenn in einer Illustrationsbeschreibung sowas geschrieben wurde wie besagte Meisterperson hat dunkles Haar und dunkle Augen und im Text wird sich dann festgelegt auf schwarzes Haar und braune Augen, aber der Illustrator hat es anders interpretiert. Also da wird mitunter noch mal ein bisschen am Text nachgebessert im Lektorat.
Man sollte vielleicht sagen, die Nachbesserung ist natürlich auch immer eine Frage, was ist jetzt harter Aufwand oder was muss so sein? Beispielsweise, wenn wir eine schon offizielle Person haben und im Text gibt es eine abweichende Beschreibung ihres Aussehens, aber die Illustration ist richtig, dann tun wir natürlich den Text ganz einfach abändern, dass es auch stimmt. Wenn der umgedrehte Fall eintritt, dann muss auch manchmal die Illustration noch korrigiert werden. Beispielsweise, wenn jetzt wir eine Illustration von Helm Hafax hätten, der normalerweise eher so grau-weißes Haar hat und plötzlich hat er strahlend rotes, dann könnte es schwierig sein. Natürlich könnten wir es auch im Text erklären, warum das so ist.
Fragen aufwerfen.
Genau, es könnte sehr, sehr viele Fragen aufwerfen und das zu Recht. Insofern, dann wird dann die Illustration auch nochmal geändert. Also das kommt immer darauf an, was am sinnvollsten ist und wir versuchen da auch normalerweise es im Text zu machen, aber manchmal muss es auch bei der Illustration angesetzt werden. Das ist leider auch nicht zu vermeiden. Und als zweiten Punkt noch kurz ergänzend, damit die Leute auch eine Vorstellung haben, der Lektor ist normalerweise nicht derjenige, der hauptverantwortlich dafür ist, dass Rechtschreibfehler korrigiert werden. Das macht er grob auch in einem ersten Durchlauf. Das ist völlig richtig, aber es gibt später noch eine weitere Phase, wo das dann eigentlich wichtiger und entscheidender ist. Er versucht vor allen Dingen erstens Logikbugs nochmal zu entdecken, auch zu gucken, ob das Geschriebene, sagen wir mal, schön zu lesen ist. Insofern wird da manchmal auch was umgestellt, damit es einfach schöner klingt. Und er ist im Idealfall auch noch, sagen wir mal, so aventurien- und regelfest, dass er auch noch Fehler entdecken kann mit vielleicht falschen Regeln oder irgendein Wert wurde mal falsch berechnet, bis hin zu, da stimmt irgendwas von der inneren aventurischen Logik nicht und der Redakteur hat das einfach übersehen. Dann kann er das noch anmerken und wir können das im Nachhinein noch korrigieren.
Dann die Rechtschreibkorrektur und solche Sachen werden in einem separaten Schritt abgehandelt, normalerweise auch von einer anderen Person als die Person, die das Korrektorat gemacht hat, durchaus bewusst das Lektorat gemacht hat, weil es natürlich immer besser ist, mehr Augen auf einen Text zu haben, wenn ein Lektor schon teilweise Rechtschreibfehler, Grammatikdinge umgeändert hat, ist es immer besser, wenn nochmal jemand drüber schaut, weil natürlich auch verschlimmbessert werden kann und Dinge immer übersehen werden, vor allem auch, weil der Lektor eben nicht die Aufgabe hat, den Text fehlerfrei zu gestalten von einem Formaspekt her, sondern inhaltlich und dem Sinn gemäß im Vergleich zur Outline, im Vergleich zur Illustration und in sich geschlossen zu hinterlassen. Das Korrektorat ist damit unser Schritt 9 und ist damit eigentlich auch schon gut zusammengefasst.
Tatsächlich bedeutet das aber auch, dass wir sehr unterschiedliche Anforderungen an Lektoren und Korrektoren haben. Für DSA-Produkte ist es unerlässlich, dass eine gute Lektorin Ahnung von Aventurien hat, möglicherweise sogar die Regeln von DSA 5 kennt, gerade wenn es um ein Abenteuer geht, damit da eben noch Fehler und Unzulänglichkeiten gefunden werden können. Für einen Korrektor ist das eigentlich völlig nebensächlich. Für einen Korrektor ist es nur wichtig, dass derjenige ein gutes Sprachgefühl hat und einfach gut daran ist, Rechtschreib- und Tippfehler zu finden.
Damit haben wir Schritt 9 quasi auch schon besprochen und kommen zu Schritt 10, das Layout. Was ist bei einem Layout wichtig, Alex? Wer macht das?
Ja, glücklicherweise nicht wir. wir sind da einfach auch, glaube ich, nicht die Richtigen zu, weil uns da einige Informationen einfach fehlen. Außerdem haben wir ja andere Dinge zu tun. Normalerweise ist es so, dass wir das fertige, bearbeitete Manuskript, das durch das Lektorat und Korrektorat gegangen ist, dann an unseren Layouter geben. Das ist häufig bei DSA-Produkten der Thomas Michalski, aber auch die Danin Hoffmann und einige andere Layouter kommen manchmal da zu tragen, je nachdem, wie viel Kapazitäten wir praktisch in unserer Firma haben. Wir haben ja eine ganze Menge an Reihen, die auch bearbeitet werden muss. Und dann ist es so, dass die Redakteure vielleicht noch ein paar wichtige Kommentare hinschreiben in dieses Manuskript, was für den Layouter wichtig ist, beispielsweise, dass er bestimmte Sachen berücksichtigen muss. Das kann sein zum Beispiel, dass wir eine neue Art von Kasten haben oder irgendwelche anderen Layout-technischen Details. Und dann sehen und hören wir erst einmal meistens ein paar Tage nichts mehr von diesem Produkt und wenden uns anderen Arbeiten zu, weil unser fleißiger Layouter dann Text, Illustrationen zusammenfügt und praktisch in diese Form presst, die ihr als Bücher kennt. Er macht das grundlegend mit InDesign. Das ist ein Programm, mit dem wir als Redakteure wenig zu tun haben, aber manchmal arbeiten wir auch damit. Und er fügt alles so zusammen, dass das fantastisch und toll aussieht und praktisch unseren Standards entspricht. Wenn dann ein paar Tage vergangen sind, je nachdem, wie dick das Buch werden soll, kann das sich auch mal über eine Woche erstrecken. Dann gibt er uns Rückmeldung, manchmal auch zwischenzeitlich, wenn gravierende Probleme aufgetreten ist, die er entdeckt hat. Aber normalerweise erst, wenn er mit dem ersten Schritt durch ist und das Buch schon so aussehen soll, grob wie es aussehen muss. Und dann schickt er uns eine PDF-Datei, in der wir das uns ausführlich ansehen und auch nochmal kommentieren können. Denn innerhalb dieses Layouts gibt es quasi noch für uns einen Schritt, der sich ja, das Fahnenlektorat nennt.
Genau, und das ist auch schon der Schritt Nummer 11, die Fahne. Die umfasst eben einmal, dass wir das Layout kontrollieren, nochmal in der Regel von uns als Redakteur, vom zuständigen Redakteur überprüft wird, ob das alles so aussieht, wie es bei der Outline eigentlich mal geplant war, wie es im Manuskript dann angelegt wurde, zum Beispiel auch, dass Dinge tatsächlich in Pergamentkästen sind, wie sie sein sollten. Es ist immer am besten, wenn es ein Redakteur übernimmt, weil der diejenige natürlich idealerweise auswendig weiß, was wohin gehört, wie was geplant wurde, weil schon normalerweise Monate vergangen sind, in der sich immer wieder intensiv damit beschäftigt wurde. Und so wird dann eben eine Reihe von Kommentaren hinterlassen. Das kann durchaus auch, also ich glaube, eine geringe Zahl von Kommentaren sind so um die 80. Bei komplexen Werken, ich weiß nicht, welche Regionalspiel es war, aber bei irgendeiner wurden es, glaube ich, bis zu 600, wo wirklich kleinsteilig Dinge korrigiert wurden, wie da wird eine Reihe von Personen vorgestellt, die mit Garadan-Figuren ihren Rang gezeichnet bekommen. Zum Beispiel, diese Figur ist ein Springer. Und der Springer ist dann aber nicht so richtig da, wo er hingehört, sondern ein paar Millimeter weiter oben und liegt eben nicht mit den Buchstaben gerade auf. Solche Dinge.
Ja, oder da können auch solche kuriosen Fehler passieren, wie beispielsweise alles, was wir kursiv an Talenten gesetzt haben, ist plötzlich zur Hälfte nicht mehr kursiv. Das muss dann nachkorrigiert werden. Das liegt gar nicht an menschlichem Versagen, sondern das hat tatsächlich etwas mit der Übertragung in dieses InDesign-Programm zu tun und mit Umlauten beispielsweise. Also es sind ganz kuriose Fehlerquellen dabei. Es können natürlich auch ganz fiese Sachen passieren, wie beispielsweise ein großes Bild ist plötzlich über einem Textabschnitt drüber und man sieht nur so winzige Fragmente von ihm.
Wenn man Glück hat.
Wenn man Glück hat, genau.
Ja, also InDesign ist definitiv kein williger Sklave. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich finde, dass das Fahnenlektorat mit Abstand der anstrengendste Schritt auf diesem ganzen Prozess ist.
Es ist auf jeden Fall unglaublich stressig, weil die Layouter nach bestem Wissen, Gewissen und Können ihre Arbeit getan haben. Zwar alles da ist, wo es hingehört, aber natürlich niemand so wirklich genau vorhersagen kann, wie viel Zeichen jetzt wirklich eine Tabelle im Umfang dann einnimmt, in Platz zum Beispiel. Manchmal genügt es ja nur, dass drei Zeilen mehr quasi von der Tabelle eingenommen werden, als man sich gedacht hat. Und auf einmal verrutscht ein kompletter Textblock auf eine Weise, dass ein Stückchen von einem Satz noch irgendwo zwischen zwei Tabellen gefangen ist, was den Lesefluss furchtbar unterbricht und eigentlich so nicht stehen gelassen werden kann. Und dann müssen manchmal schwierige Entscheidungen getroffen werden, weil solche Änderungen dann anderswo wieder Dinge verschieben und unsere Seitenzahlen nun mal eben festgelegt sind. Das heißt, wenn ein Buch angekündigt wurde mit 160 Seiten, ist es an diesem Punkt normalerweise auch nicht mehr zu ändern. Weil zum Beispiel solche Produkte auch gemeldet werden müssen, wenn sie vertrieben werden sollen. Da muss eine ISBN-Nummer angemeldet sein. Da müssen schon Informationen übergeben werden, wie teuer wird das Produkt, wie viele Seiten wird es haben. Vor allem der Preis ist oft eine Hürde, weil wenn jetzt ein Buch zum Beispiel 20 Seiten länger wäre als geplant, weil irgendetwas bei der Seitenkalkulation übersehen wurde, nicht bedacht wurde, doch noch in letzter Sekunde auffällt, dass irgendwie doch noch Zusatzregeln vergessen wurden oder eine Illustration unbedingt noch irgendwo an eine bestimmte Stelle muss und sich Dinge verschieben, auf einmal haben wir 10 Seiten mehr, dann kann der Preis trotzdem nicht angepasst werden. Und da wir auch kein gigantischer Riesenkonzern sind, sondern ein mittelständisches Unternehmen, können Preise auch nicht einfach, können wir uns oft auch nicht leisten, Bücher unter Wert zu verkaufen. Insofern müssen Kürzungen auch manchmal vorgenommen werden. Und da können schon Tränen fließen.
Ja, die Zoe kann ein Lied von singen.
Ja, das ist aber, glaube ich, tatsächlich bei fast jedem Autor so, dass er nicht gerne kürzt, sondern eher die Sachen noch ein bisschen mehr ausformuliert.
Vor allem, wenn man nicht mal Autor des betreffenden Textabschnittes war, sondern der Redakteur und dann auch noch ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Autor hat. Es ist ein Albtraum.
Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Das ist tatsächlich fast noch fieser. Aber man muss halt sehen, auf einen gewissen Platz auf einer Seite passen auch nur eine gewisse Menge an Zeichen und so weiter. Und gerade halt in diesem Fahnenlektorat kann man dann sehen, dass wir dann vielleicht an einigen Stellen vielleicht 2 Zeilen halt wirklich zu viel haben. Da muss wirklich was gekürzt werden. Ansonsten wird das echt schwierig.
Außerdem möchte ich auch noch erwähnen, dass das Fahnenlektorat, ich glaube, das ist der Schritt, der von Seiten des Verlages die meiste Aufmerksamkeit bekommt. Jede Fahne geht mindestens an 2 Redakteursaugen vorbei, mindestens an 2 Augen aus der Künstlerabteilung und in der Regel an mindestens 4 Augen aus dem Layout-Team. Also das ist, glaube ich, der Schritt, wo die meisten Mitarbeiter der Firma nochmal rüber gucken, denn es ist auch der letzte Schritt, wo überhaupt noch was geändert werden kann vor dem Druck.
Genau, zum Beispiel auch unsere Art Direction, die Nadine, ist natürlich auch vetoberechtigt, an bestimmten Stellen noch Kommentare anzubringen und zu sagen, hier, das Bild muss größer, wir haben das bezahlt, das wird jetzt auch so groß gemacht, wie es sein soll. Oder hier wäre doch dies und jenes passender oder hier ist eine Leerstelle, wie wäre es, wenn wir da noch eine Vignette einfügen. All diese Dinge sind auch wichtige Entscheidungen, die zum Gesamterlebnis DSA 5 quasi beitragen. Weil unser Layout natürlich auch nicht nur aus rein praktischen Gründen so gewählt wurde, sondern auch, weil es Spaß machen soll, die Bücher zu lesen. Weil es ein Erlebnis sein soll, idealerweise.
Und außerdem ist es für uns auch immer sehr schön, wenn wir in diesem Schritt merken, dass die einzelnen Abteilungen der Firma, die sonst eigentlich eher getrennt voneinander agieren, Hand in Hand auch was bewirken können.
Wie schön du das gesagt hast. Aber es stimmt, das ist wirklich ein bewegender Moment. Man gibt das Manuskript ans Layout, hört tagelang nichts, auf einmal ist die erste Version da und alle sind völlig aus dem Häuschen.
Stürzen sich sofort drauf, hinterlassen Kommentare, kommen sie in die Quere damit.
Das ist meistens auch ein Moment, wo wir alle mal kurz vom PC aufstehen und zum Bildschirm laufen und alle demjenigen Redakteur über die Schulter schauen, der halt zuständig war und dann sagen, oh, das sieht aber toll aus, voll schön geworden, bla. Ein schöner Moment.
Durchaus, ja.
Bis man kürzen muss, dann wird es traurig, aber in der Regel überleben das Leute, die hier arbeiten, habe ich gehört. Ich hoffe, also falls es Todesfälle gab in diesem Schritt, ist mir noch nichts bekannt geworden.
Es ist ja bekannt, dass Markus mitunter mit Mitarbeitern einen Spaziergang in den Wald unternimmt.
Das ist korrekt.
Aber soweit ich weiß, sind die alle wiedergekommen bislang.
Einige sind wiedergekommen. Ich weiß nicht, ob alle wiedergekommen sind, aber einige zumindest. Ja, auf jeden Fall, das kann ich nur bestätigen, es ist immer ganz interessant, dann auch zu sehen, wie das Buch quasi dann ja auch zumindest halbwegs fertig aussieht. Und wir wollen es ja auch immer noch mal schöner machen. Und dementsprechend, wenn wir dann noch mal eine Vignette reinsetzen, tun wir mit Nadine dann noch mal sprechen, dass das vielleicht auch möglich ist und so weiter. Das ist immer ganz aufregend, eigentlich einer der coolsten Momente, bis auf den absolut letzten Punkt vielleicht.
Genau, also den habe ich sogar gar nicht aufgeführt. Oh je, weil Punkt 12 ist der Druck.
Das ist der 13. Punkt.
Und damit ist es aus unseren Händen. Aber wenn das Produkt natürlich nach dem Druck das erste Mal bei uns ankommt und dann nochmal final gegengecheckt wird, weil manchmal passieren auch ganz kuriose Dinge wie die Seiten sind falsch rum in den Umschlag geklebt und alles steht Kopf oder der Lack
Einband
wurde
ist
vergessen.
Einfach ein bisschen zu breit.
Sowas kann mal passieren. Und in den Fällen ist normalerweise bemerkt man das schnell. manchmal braucht man seine 5 Minuten, aber wenn dann alle ausgiebig einmal das gute Stück betatscht haben und dran gerochen, ob es auch nicht nach Fischleim riecht und all diese klassischen Checks, dann sind wir in der Regel glücklich und zufrieden und das Produkt wird dann verkauft.
Aber jeder von euch, der vielleicht irgendwann mal eine Abschlussarbeit geschrieben hat und dann den Fehler gemacht hat, es doch nochmal aufzuschlagen, bevor es eingereicht wurde, weiß genau, ja, auch wenn das Buch vom Drucker da ist, man das erste Paket aufgemacht hat, das Buch aufschlägt, ach, guck mal, ja, Rechtschreibfehler, oh, das Layout ist hier ein bisschen verrutscht, wir sind da alles andere als gefeit vor.
Das kann einfach passieren, also du schlägst ein Buch auf, da findest du dann den Abschnitt, den du geschrieben hast, und da ist doch noch ein Komma-Fehler drin oder irgendwas Schlimmeres. Aber ich muss sagen, ich bin trotzdem immer ganz glücklich, wenn das Buch dann auch trotzdem da ist und es ist, ich sag mal, zu 98-99% toll geworden, sieht klasse aus und ist auch dann wirklich da und kann auch irgendwann ausgeliefert werden. Das ist dann schon der schönste Moment und man wartet ja dann auch als Redakteur bisschen auf die Reaktion, was andere Leute darüber sagen. Und gerade wenn sich viele Leute freuen, freut man sich natürlich auch. Das ist schon sehr erfüllend, muss man sagen.
Und damit haben wir dann eigentlich auch alle zentralen Produktionsschritte eines DSA-Buches, wie wir sie tagtäglich in irgendeiner Weise bearbeiten, behandelt. Abschließend würde ich eigentlich nur noch eine kleine Bonusfrage an euch beide stellen. Wie ist es denn, wenn ich Autor werden will? Und ich habe jetzt sowas wie einen Pitch. Wie erreicht er uns? Was muss ich tun, damit wir unsere Augen da drauf legen und idealerweise verzaubert sind?
Da fragt die Zoe so, als ob sie nicht selbst die Antwort ganz genau kennen würde. Pitches schickt ihr uns am besten per Mail, optimalerweise in Form einer Word-Datei oder auch ein PDF oder auch irgendeines der anderen gängigen Textverarbeitungsprogramme. Da sind wir gar nicht so wählerisch.
Oder direkt in die Mail ist auch okay.
Ja, das ist... Ja.
Bei einem Pitch ist das noch in Ordnung.
Ich mag es eigentlich immer, den irgendwo gut wegsortieren zu können. Deswegen mag ich das.
Gutes Argument. Vergesst, was ich gesagt habe. Unbedingt als Word-Datei. Vielen Dank.
Und die packt ihr dann einfach in eine Mail und adressiert die an feedback@ulysses-spiele.de. Dann landet die bei uns im Verlag und bald auch auf einem Schreibtisch eines Redakteurs.
Zwei Sachen würde ich da noch ergänzen. Also erstens, wirklich keine fertigen Manuskripte einreichen. Das ist zwar total nett, aber rein realistisch betrachtet, erstens, wir kommen erstmal nicht einfach so dazu, ein 200-Seiten-Manuskript zu lesen. Und zweitens, jetzt stellt euch vor, ihr habt euch so viel Mühe gemacht und wir lehnen das einfach ab. Das ist weder für euch schön noch für uns. Fangt wirklich mit dem Pitch an und wir müssen uns einfach phasenweise da weiter dran abarbeiten. Das ist einfach der richtige Weg und da kommen auch viel bessere Sachen raus, weil man das einfach besser strukturieren kann. Und zweite Anmerkung, bitte habt auch mit uns etwas Geduld. Es ist nicht so, dass wir zu wenig zu tun hätten. Es kann einfach ab und an zwischen den einzelnen Schritten manchmal etwas dauern. Das liegt daran, dass der zuständige Redakteur einfach mal gerade etwas ganz Wichtiges in den Druck geben muss, zum Beispiel, und da einfach Zeit drauf werfen muss. Und wir haben sehr, sehr viele Produkte, an denen wir mal arbeiten. Also es kann einfach mal auch ein bisschen dauern. Habt Geduld mit uns, aber wir melden uns immer irgendwann, damit das dann weitergeht.
Das kann manchmal schon ziemlich lange dauern und das liegt manchmal auch tatsächlich direkt an mir, weil ich bei uns alle Feedback-Mails, die an uns, an die Redaktion weitergeleitet werden, bearbeite. Das Problem dabei ist, wir kriegen sehr viele davon und die sind sehr unterschiedlich formatiert, strukturiert und von sehr unterschiedlichem Aufwand und Begehr. Was helfen würde, wenn ihr möglichst schnell eine Antwort bekommen wollt, ist, wählt einen aussagekräftigen Betreff. Schreibt genau da rein, worum es geht. Zum Beispiel Regelfrage Doppelpunkt, Name der Regel oder Pitch für ein hier Produkttyp einsetzen. Zum Beispiel Heldenwerk. Idealerweise immer Pitches für Heldenwerke einreichen, denn wer bei uns Autor werden möchte, und noch nie mit uns zusammengearbeitet hat, also sprich mit den Menschen, die auch tatsächlich gerade in der Redaktion arbeiten, nicht irgendwann mal vor 20 Jahren, wobei es sich ja da auch Mittel und Wege gibt. Ich glaube, Nico und Alex vor allem, ich glaube Johannes auch, sind super gut vernetzt mit allen möglichen Menschen der Geschichte von DSA. Ganz bestimmt vor allem, Johannes schüttelt den Kopf, vor allem Alex und Nico sind super gut vernetzt, aber trotzdem in der Regel bitte Pitches für Heldenwerke, weil das ist ein Format, in dem wir wirklich testen können, wie gut diese Arbeitsschritte in der gemeinsamen Entwicklung funktionieren. Heldenwerke sind sehr kurz, 16 Seiten sind wenig Raum, um eine Idee zu entwickeln. Und wer es schafft, eine Outline zu schreiben für ein 16 Seiten Heldenwerk, die nicht 16 Seiten hat, sondern idealerweise nur 20-30% dieser Menge und trotzdem uns alles in einer interessanten und wunderbaren Weise präsentiert, mit der man auch arbeiten kann und mit unseren Heldenwerk rausbringt, der ist dann garantiert auch qualifiziert, ein größeres Projekt mit anzugehen. Und dementsprechend ist dieser Weg wirklich der richtige und für alle Beteiligten der zeitsparendste, wenigsten stressigste und ergiebigste. Also bitte Heldenwerk-Pitches. Falls ihr noch irgendeine andere Idee habt, für Produkte, die noch gar nicht existieren zum Beispiel, und ihr denkt, ihr seid genau die Richtigen, das umzusetzen, könnt ihr uns natürlich auch so eine E-Mail dazu schicken. Aber dann dürft ihr halt erstmal nicht erwarten, dass das dann sofort gemacht wird oder dass auch nur, ja, dass es in einer schnellen Art und Weise wie ein Heldenwerk zum Beispiel entstehen könnte. Wobei wir bei schnell auch trotzdem noch bei einigen Monaten in der Regel sind, einfach weil Produktionsschritte nicht unbedingt in einer Art und Weise kürzer dauern, nur weil das Produkt kürzer ist. Klar, ein Lektorat von einem Text, der 15 Seiten hat, geht schneller als von einem Produkt, das 160 Seiten hat, aber viele der Schritte sind trotzdem nicht unbedingt zeitsparender, einfach nur, weil sie koordiniert werden müssen, weil Kapazitäten freigemacht werden müssen, weil natürlich manche Produkte wichtiger sind und so weiter.
Und wie schnell so eine Entwicklung vonstatten geht, hängt meiner Erfahrung nach zumindest hauptsächlich vom Erfahrungsgrad des Autors ab.
Genau, weil wir erwarten natürlich auch nicht, dass jemand, der sich jetzt bei uns beim Heldenwerk bewirbt, schon mal Autor war. Das muss nicht so sein, ist natürlich wünschenswert, aber man muss nicht irgendwie sowas anhängen wie einen Lebenslauf mit Publikationsliste. Das kann auch jemand sein, der einfach DSA mag, sich mit den aktuellen Regeln und der aktuellen Welt auskennt und sich denkt, hier, ich könnte was schreiben, ich kann grundsätzlich einen Text schreiben. Unsere Formate natürlich nicht kennt, weil die auch, obwohl wir sie jetzt ein bisschen beschrieben haben, immer noch Leitfäden folgen, die nicht öffentlich sind. Aber das alles sind Dinge, die wir bereit sind, auch zu einem gewissen Grad beizubringen. Deswegen betreuen wir ja Hand in Hand mit dem Autor als Redakteure Bücher, weil solche Dinge müssen erlernt werden. Das ist klar. Und selbst wenn man schon jahrelang als Berufsautor tätig ist, müssen trotzdem unsere Formate und Vorgaben erlernt werden. Damit rechnen wir. Dennoch ist es wichtig, dass diese Schritte eingehalten werden, damit alles irgendwie zeitlich und von Ressourcen her zu regeln ist. Insofern, Heldenwerk-Pitches. Genau, was ihr noch tun könnt, um schnelle Antworten auf eure E-Mails zu bekommen, ist neben einem guten Betreff auch, dass ihr zumindest eine minimale Gliederung der Mail vornimmt. Zum Beispiel, wenn ihr mehrere Fragen habt, dass ihr sie in unterschiedlichen Punkten strukturiert. Punkt 1, Frage sowieso, Punkt 2 sowieso. Zusatz dazu, bitte keine E-Mails mit 20 Fragen schicken, weil die Natur der Dinge ist es, dass Dinge, die einfach zu bearbeiten sind, in der Regel schneller bearbeitet werden. Wenn jemand eine E-Mail schickt, in der 20 Fragen zu auch noch unterschiedlichen Themen gestellt werden, muss das alles ja irgendwie recherchiert und beantwortet werden und in einem Schlag dann auch rausgeschickt werden, weil es eben eine E-Mail ist, die wir bekommen haben. Und auf so etwas mal 2-3 Stunden zu werfen, wenn man tatsächlich auch gleichzeitig eigentlich ein Fahnenlektorat machen müsste für ein Produkt, das dringend in den Druck muss, da fällt die Entscheidung meistens nicht so schwer. Da muss leider dann die Feedback-Mail in der Regel zurückstehen, so gern wir sie auch beantworten würden. Denn auch Kompliment an unsere Zuhörer, hoffentlich, oder die Leute, die uns schreiben. Es sind schon gute Fragen dabei, also auch spannende Sachen, die den Hintergrund der Welt betreffen. Auch Regelfragen finde ich persönlich spannend. Insofern möchte ich euch dazu bekräftigen, uns zu schreiben, wenn ihr etwas Interessantes zu sagen habt, wenn ihr Fragen habt. Lob nehmen wir natürlich auch gerne. Natürlich auch Kritik jeder Art. Wir wollen ja auch besser werden. Gut, damit wisst ihr eigentlich Bescheid, wie es abläuft. Ein guter Betreff, eine gute Struktur und nicht zu viel auf einmal. Dann ein bisschen Geduld und es werden ganz viele Antworten herauskommen. Hoffentlich noch viel mehr als vorher. Das war's dann auch schon mit Folge 1 von unserem Ulysses-Podcast. Wir hoffen, dass wir euch erklären konnten, wie ein DSA-Buch entsteht, dass eure Fragen beantwortet sind, sofern ihr sie überhaupt hattet. Und würden uns darüber freuen, wenn ihr uns Vorschläge dazu schickt, was für Fragen ihr als nächstes beantwortet haben möchtet, welche Themen wir behandeln sollen, was ihr über uns erfahren möchtet, über unsere Arbeit und generell über Feedback jeder Art. Dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.